Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Nerdcast-Folge. Und zwar diesmal mit einem Thema, wo wir uns lang ausgespart haben. Und jetzt ist es endlich soweit und wir haben eine feierliche, grössere Runde mit zwei mittlerweile schon alten Bekannten im Nerdcast. Hallo Inga, welcome back. Willkommen bei uns. Wie geht's?
Moin, sehr gut. Immer wenn ich da bin, geht's mir gut.
Ja, yeah, das ist aber hey, Ritterschlag. Dani, zurück vom Sweden Rock. Wie geht's?
Ja, geht gut. Gut, ich habe eine kleine Verkältung mitgenommen, gehört wahrscheinlich auch. Aber Sweden Rock Festival, sehr gute Erinnerung. Ein grossartiges Festival gewesen mit neuen Entdeckungen und alten Bekannten. Wunderbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist Abonnent dort. He? Also wahrscheinlich kriegst du irgendwann mal einen Rabatteintritt gratis beim 10. Mal oder so.
Beim 10. Mal wäre schön gewesen. Ich bin jetzt 22 Mal gewesen.
Oh Jesus.
Wow. Das beste Festival von der Welt.
Genau. Also das Thema ist Motorhead. Und zwar gilt die Band ja sozusagen ein bisschen als Startschuss von der New Wave of British Heavy Metal. Auch wenn die Band selber sich nie als Heavy Metal gesehen hat oder bezeichnet hat, sondern einfach We Play Rock'n'Roll. Eine unglaublich prägende Band, ein Trio. Der Kopf der Band ist der Lemmy Kilmister, eigentlich Ian Fraser Kilmister, geboren am 24.12.1945 in Stoke, gestorben am 28. Dezember 2015 in L.A. Er ist eine absolute Kultfigur für die, die das tatsächlich noch nicht wissen sollten unter euch. All für alle anderen ist das natürlich Eule nach Athen. Wir würden gerade mal die Runde machen und ich würde einfach mal von euch ein bisschen wissen, was bedeutet für euch Motorhead? Was für Bilder kommen, wenn ihr das Wort Motorhead hört? Inga?
Ja, also das ist eigentlich meine früheste musikalische Kindheitserinnerung, weil ich glaube, mein Vater war der grösste Motorhead-Fan, den es je gibt. Und er hat mich eigentlich mit Motorhead grossgezogen.
Okay. Ja. Und was für eine Zeit schreiben wir da? Irgendwie, was, wie geht, wie
2012.
Genau. Ja, logisch. Aber darfst du schon mitmachen im Nerdcast?
Ich muss einfach um 10 Uhr wieder daheim sein.
Trotzdem nochmal ernsthaft zu nachhaken. Erste Erinnerung, erster Song, erstes Album.
We Are Motorhead. Okay. Das ist der erste Song, den ich als Single von meinem Papi dann auch bekommen habe. Aha. Ja, ich verbinde Motorhead wirklich untrennbar mit meinem Vater.
Okay, und dein Vater, legendärer Schlagzeuger und auch Musikjournalist, hat auch Motorhead persönlich getroffen mal, oder?
Ich gehe schwer davon aus,
okay.
Ja.
Okay, aber das war nicht das Thema.
Nein, okay. Er hat einen Haufen Schwenke zu erzählen, aber Motorhead war lustigerweise gar nicht dabei gewesen, so. Also nicht in meiner Erinnerung jetzt in der letzten Zeit.
Okay, alles klar. Dani, wahrscheinlich, wie wir schon in der letzten Folge erfahren haben, ein von den vermutlich grössten Fans in der Schweiz von Motorhead.
Ah ja, wenn ich zu Motorhead gekommen bin, das war so in meiner Anfangsphase, wo ich eigentlich überhaupt zum Rock'n'Roll, zu Hard and Heavy gekommen bin. So um 1980 rum ist das gewesen. Und dort dann ist dann natürlich auch gerade losgegangen mit Ace of Spades, mit dem Song und mit dem Album. Und das war überall präsent gewesen. In den ersten Musikheftli, die man sich dort gekauft hat. Am Fernsehen haben sie ihre Auftritte gehabt und ja, das waren auch die ersten Alben, die ich dann irgendwie mir, wenn ich dann wieder genug geschafft habe, irgendwie Schulhäuser putzt habe oder so, dann habe ich irgendwie wieder mal ein Album kaufen. Das ist natürlich Ace of Spades, ist ganz oben auf der Liste. Also es ist wirklich einfach gerade der Song, den ich das erste Mal gehört habe, der hat gerade eingeschlagen. Und ich habe gewusst, ich muss mehr haben von dieser Droge.
Okay, also Ace of Spades war die Taufe gewesen und dann noch etwas rückwärts gegangen. Hast du die früheren Alben gekauft? Also so viel sind sie damals noch nicht gewesen.
Ja, also ich glaube, es ist dann gleich mal ein Live-Album, No Sleep Till Hammersmith, ist ja dann im Jahr drauf irgendwie rausgebracht worden. Das habe ich dann natürlich auch gerade gekauft und ich glaube dann von dort habe ich dann auch die älteren Songs kennengelernt. Da bist du ja nicht einfach angeguckt und gesagt, oh, Motorhead, muss ich mal googlen. Dann kann ich mal zurücklassen. sondern ich hatte dann irgendwie das Album gehabt und hatte wahrscheinlich gerade kein Geld gehabt, um nochmal eins zu posten, aber wo dann irgendwie ein paar Monate später das Live-Album rausgekommen ist, dann bin ich wieder voll am Start gewesen. Und dort habe ich dann natürlich all die alten Songs kennengelernt und lieben gelernt. Und dann habe ich, sobald ich dann wieder mal ein Schulhaus mitgeputzt habe, habe ich mir dann die alten Scheiben, die vorhergehenden, zugelegt. Und es hat dann auch so Erinnerungen an die ersten Heavy-Shirts, die ich mir gekauft habe. Da sind wir irgendwie, glaube ich, mit 15, sind wir an ein Junioren-Turnier auf Cardiff. Und in dem Cardiff hat es einen Heavy-Shop gehabt. Wir haben dem Heavy-Shop gesagt, das ist einfach ein seltsamer Laden mit ganz vielen Sachen und auch ein paar Rock-Shirts drin gewesen. Und dort hat es ein Motorhead-Shirt gehabt. Und ich habe mir das natürlich dann gekauft dort. Und ich habe dann mein zweites Motorhead-Shirt, nachdem in Cardiff, bin ich mit Kollegen aus dem Gymi, sind wir auf Südfrankreich in die Ferien. Wir sind zelten am Meer. Und beim Zeltplatz hat es einen Kiosk gehabt. Und der hat tatsächlich ein Motorhead Ace of Spades-Shirt verkauft. Es war hässlich gewesen, es war hellblau gewesen, mit weiss-rotem Druck. Also ganz schrecklich.
Bäumli, du bist ja auch so ein Südfrankreich-Reiser in deiner Jugend.
Ja, tatsächlich. Aber dort habe ich sie nicht kennengelernt, sondern es kommt wieder der berühmte Donnerbaum in Muttens, Schulhaus Donnerbaum, wo ja das Vinyl-Trading stattgefunden hat. Und eine von den ersten Platten, auch den ersten 10, die ich dort auslehnen durfte, war Bombo. Und ich habe das natürlich sehr spannend gefunden, weil ich habe ja einfach gewusst, die Leute haben auf Jeansjagd gelebt, die Aufnäher. Meinst du schon mal davon gehabt, AC/DC, Kiss? Und ich habe dann alles andere, was nicht die beiden Bands sind, recht suspekt gefunden. Motorhead und Rainbow ist ja meistens das, was man dann sonst noch hat. Und darum habe ich das sehr spannend gefunden. Und Motorhead ist eigentlich schon mehr wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Einschlag, wie eine, anstatt eine Entdeckung. Also es war richtig heavy gewesen, also im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich einfach von Anfang an, und das tut mich bis heute eigentlich faszinieren an der Band, ist jetzt nicht einfach eine Band, die du gut findest, sondern es ist eine Haltung, die du vertrittst. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Motorhead-Motto.
Ja. Absolut, absolut. Philipp, was war deine Taufung vom Motorhead?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Platte schon kennt habe. Also Ace of Spades wäre das. Mhm. Aber sie haben einen Fernsehauftritt gehabt, im deutschen Fernsehen. Dann bin ich 10 oder 11 gewesen. Also schwer beeindruckt natürlich in dem Alter von so einer Band, oder? Ja. Ja, es ist halt so eine Band wie gewisse andere auch. Maiden, Priest gehören da auch dazu, die einfach ein Leben lang einen begleitet, oder? Mm. Und das ist ja irgendwie wie ein sicherer Wert, den man dann hat im Leben, weil es ist einfach immer da, in irgendeiner Form, oder? Und das ist eigentlich, ja, eigentlich etwas Schönes, ja.
Mm. Okay. Also, ich kann mich erinnern, wie die Schwester von einem Schulkollegen erzählt hat, dass zwei von ihrer Klasse an einem Motorhead-Konzert gewesen sind. Und das sind die absolut brachialste, läuteste Band, die es gibt. Und das hat ja an sich schon mal super attraktiv getönt. Und dann nachher hat es eigentlich schnell so einen Impuls gehabt von Motorhead, sind einfach die absolut kränkste. Und das ist logischerweise auch brutal attraktiv. Also das hat man oft müssen hören und müssen kennen. Und dann noch kann ich mich erinnern, wie ein Kumpel in der Schule Overkill-Shirts angehabt und dann noch ihn gefragt, ob er irgendeine Platte hat. Und er hat gesagt, ja, egal. Und dann habe ich alle überspielt und bin irgendwie zwei Tage später im Besitz von der Diskografie, die es bis dahin gegeben hat. Und haben wir No Sleep Till Hammersmith wahrscheinlich einen Monat oder zwei später gekauft. Haben die sie einmal live gesehen, Inga?
Ja. Also, wo du jetzt gerade darüber schwätzt, von wegen, es sei wahnsinnig laut gewesen. Motorhead haben ja immer den Ruf gehabt, die Leute ist die Band von der Welt zu sein, bis dann irgendwann mal die furchtbaren Manowar gekommen sind. und ich bin tatsächlich an einem legendären Moment dabei gewesen. Bang Your Head ist es, glaube ich, dort haben Motorhead gespielt und der Lemmy ist auf der Bühne gestanden und hat die wüsten Wörter gesagt: It's too fucking loud.
Wow.
Das glaubst du ja nicht. Mhm. Eigentlich nicht von ihm. Aber ich habe sie ein paar Mal live gesehen und sie sind immer geil gewesen.
Also am Danichen wollte ich den Rest von oben übergeben, wenn er jetzt zu sämtlichen Konzerten.
Ja, zu sämtlichen werde ich mich wahrscheinlich nicht äußern. Auch eben, wie gesagt, mit dem Hirn ist halt über 60 ist dann auch nicht mehr alles so präsent. Aber es sind.
Auch unter 60 nicht.
Finde ich gut. Aber ja, es sind rund 100 Konzerte, die ich gesehen habe. In der Schweiz, in England, in Deutschland, in Schweden. Angefangen in der Eulach-Halle 1981, das war das erste Mal. Da hat Der Wiesel, ein guter Freund von meinem ältesten Bruder, hat mir gesagt, er sei mit dem Auto unterwegs, sei auf Winterthur, Motorhead spielt und wir wollen mitkommen. Und dann habe ich gefunden, natürlich, ich habe eben das Live-Album kennt und Ace of Spades und habe gesagt, ja, unbedingt, auf jeden Fall, da bin ich sofort dabei. Die Aufregung war gross, gewesen, irgendwie das erste Mal Eulachhalle, das erste Mal Motorhead live und ja, für den 16-Jährigen bin ich, glaube ich, dort, Dani, ist das irgendwie etwas vom Grössten gewesen. Das war wirklich einfach ein ganz grosses Kino gewesen. Der Bomber haben sie noch aufgefahren. Das ist wirklich so, den hast du kennt vom Cover vom Live-Album und dann hängt er dort in dieser Eulachhalle und die Sirene und dann kommen die Skiwerfer und der bewegt sich und es ist einfach so, boah, grossartig, wirklich etwas vom Grössten, was ich bis dahin sicher erlebt habe in meinem ganzen Leben.
Bei Emily, hast du Motorhead live gesehen?
Ja, yeah. Okay. Und zwar vielmal, aber ich könnte nicht mal sagen, wie vielmal. Also Motorhead hat mir gefühlt immer mal wieder gesehen, oder? Auf Festivals, oder als Vorband auf einmal wieder. Und auch jetzt nie so der Mörder-Fan gewesen bin, ist auch nicht, könnte ich es jetzt nicht irgendwie jetzt doch chronologisch korrekt bringen. Was mir sehr geblieben ist der Gig in der Kaserne in Basel, weil das war gleichzeitig noch Herbstmesse gewesen. Und dann hat es irgendwie geheißen, Lemmy ist über die Messe gelaufen und mit Boxkasten noch. Das ist auch wirklich ein gutes Konzert gewesen. Aber die sind mir jetzt auch nie so super laut vorgekommen, weil eigentlich sind ja alle Bands laut gewesen in den 80er Jahren, weil man ist einfach direkt vor der Boxen gesehen, oder? Das ist ja, als ob es keinen Morgen gibt und so. Und das ist ja eh alles laut.
Wenn möglich noch ohne Pröppen, weil sonst nimmt es
selbstverständlich.
Ja, genau. Also es war schon ein unglaubliches Thema zu dieser Zeit noch gewesen. Ich meine, eigentlich anfangs der 90er Jahre, wo dann die Dezibelbeschränkung in der Schweiz gekommen ist mit 100 dB, sind einfach plötzlich alle Bands mehr oder weniger gleich leislich gewesen. Und ich kann mich auch erinnern an den Kaserne-Gig, das war eine ziemliche Sensation, dass ausgerechnet Kaserne Motorhead verpflichtet, aber es hat irgendwie einen riesen Umbau stattgefunden von der Reithalle dort und ein dreitägiges Festival und dann haben sie Motorhead gekriegt. Und also das Gerücht ist dann umgegangen, der Lemmy würde sich weigern zu spielen, wenn sie müssten abendrüllen. Und irgendwie von allen Seiten irgendwie sind sie auf den Knien herumgerutscht, sie sollten abendrüllen. Aber sie haben es dann nicht gemacht. Auf jeden Fall, der Gig hat stattgefunden. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich dort auch gefunden habe, Motorhead, laut. Also,
ja. Was ich auch so eigenartig finde, das ist jetzt eher ein technischer Gedanke, aber du bist ja die lütische Band, wenn du die grösste PA hast. Und die grösste PA hat ja Motorhead wahrscheinlich nie gehabt. Yeah. Das sind ja wahrscheinlich andere Bands gewesen. Ja nicht einfach, wenn du auf der Bühne in deinem Marsch Luft rüllst, bist du noch ein Lut, oder? Ich glaube, es war einfach ein super guter Marketing-Slogan gewesen. Und das ist sicher mal noch immer so laut gemessen worden, die 112 oder 100, weiss ich was, dBs. Aber das ist ja nicht, also wegen dem bist du ja nicht härter, wenn du lauter bist.
Genau. Aber irgendwie hat es die Band, also die Purple haben ja so lange als lauteste Band, noch war es AC/DC gewesen, da schmoren die Ohren etc. Und so, ja. Aber auf jeden Fall, in dieser Zeit hat man eigentlich müssen unterwegs sein mit der jeweils lautesten Band, das schon. Also Motorhead war eigentlich das zweite Konzert in meinem Leben gewesen, nach Sabbath auf der Born Again Tour im 83 im November hatte sie im Line-Up mit dem Brian Robertson gespielt und das Konzert ist abgesagt worden. Ich bin absolut zerstört gewesen. Es hat dann gleich darauf aber geheißen, sie hätten müssen die Tour abbrechen, weil der Robbo nicht wirklich alkoholgestellt genug gewesen für die Band. Später, wirklich, also vor noch gar nicht so langer Zeit, habe ich dann die wahre Geschichte gehört. Nämlich, dass ja, über das können wir vielleicht nachher auch noch schwätzen, auch über das Album, dass es einfach dermaßen problematisch war mit dem Robbo in der Band, dass ja erstens der Brian Robertson abgelehnt hat, irgendwie die Hits zu spielen, hat Ace of Spades nicht wollen spielen, ist mit komischen Kleidern auf die Bühne gekommen und so. Er hat einfach eigentlich mehr oder weniger alles gemacht, um wieder rausgefallen zu werden. Und das Publikum hat ihn einfach gnadenlos auspfiffen. Und dann haben sie müssen die Tour abbrechen und haben dann müssen für die Versicherung, um die ganze Versicherungssumme trotzdem einstreichen, irgendeinen Grund finden. Haben dann irgendeinen Vertrauensarzt gehabt und der hat dann quasi einen Attest geschrieben. Der Brian Robertson ist quasi was a wimp und verträgt wenig Alkohol, wegen dem müssen sie abbrechen. Jedenfalls hat es dann gleich noch geheißen, der Lemmy hat sich zwei Gitarristen genommen, damit, falls einer zusammenbricht, dass er immer noch einen hat. Ich habe das dort alles geglaubt. Ich war jedenfalls zerstört gewesen, eben, weil ich habe... Ja, kommen wir mal später drauf. Dann im Z7 haben sie gespielt, im 98. Dann eben der Kaserne-Gig und das letzte Mal bei dem kleinen Festival in Winterthur, wo auch Heaven and Hell gespielt haben und Saxon. Ich glaube, da bist du auch gesehen, bei mir, gell? Ich meinte, ich habe die auch gesehen. Aber ja, ist schon klar, dass ich mehr an dich erinnere und du dich wieder nicht.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, genau. Aber ja, also vielleicht können wir mal ganz kurz historisch zurückgehen. Der Lemmy ist natürlich schon eine Wahnsinnsfigur und hat schon sehr lange vorher Musik gemacht. Sehr erwähnenswert ist natürlich, dass sie Band vorher, von der er auch übrigens gesagt hat, wenn sie ihn nicht rausgefallen hätte, wäre er wahrscheinlich heute noch in der Band, sind Hawkwind gesehen. Space Rock hat man diesen Stil genannt. Und ich muss zugeben, dass ich sehr spät erst zu Hawkwind gekommen bin, zu meiner Schande. Aber ich muss sagen, dass ich Hawkwind eigentlich eine grossartige Band finde. Bin ich der Einzige in diesem Raum, der etwas mit Hawkwind anfangen kann?
Bei mir ist es auch sehr spät erst irgendwie wirklich ein Thema gewesen, die Hawkwind. Obwohl ich irgendwie schon früher mitbekommen habe, dass der Lemmy mal bei denen war und das Silver Machine ist irgendwie immer wieder mal auftaucht. Und ich habe dann irgendwie auch so eine Greatest Hits gehabt mit dem Song drauf, den ich sehr cool gefunden habe. Und der Rest hat mich dort noch nicht so interessiert, aber ich habe die dann mal gesehen in London. Das ist irgendwie 2007 müsste es ungefähr gewesen sein. Ich hatte so einen Tripplan auf London mit einem Kollegen mit 5 Konzerten, einem Fußballmatch, 2 Rockpartys und da sind 8 Tage. Es ist ein grossartiges Ereignis. Also es ist eine von diesen Bands, wo ich einfach dachte, ich wollte jetzt die mal live schauen. Mhm. Wenn die schon gerade in dieser Zeit spielen, in den 8 Tagen, wo ich dort bin. Und ich habe andere Bands, die ich dort noch, wo wir geschaut haben, habe ich eigentlich eher gedacht, das wird dann genau mein Ding sein. Aber am Schluss von dieser Woche sind wir beide gestanden und haben gesagt, der Hawkwind-Gig, das war ein Riesenerlebnis gewesen. Mhm. Richtig geil.
Ich finde ja, das Beste an Hawkwind ist, dass Silver Machine auch vom James Last gemacht worden ist.
No way!
Aber hallo, und okay. Da bin ich sogar auf seiner letzten Tour noch schauen, im Jockeli.
Du Nerd.
Das haben wir leider verpasst.
Ich habe sogar ein Autogramm.
Hast du mir das gegeben für meine Eltern?
So gut. Okay, aber Silver Machine von James Last muss man sich auch mal geben.
Unbedingt.
Ja, okay. Also der Lemmy ist mitten auf seiner letzten Tour mit Hawkwind. Er war offenbar eh ein bisschen Hänger gewesen. Er hat irgendwie ein bisschen andere Drogen genommen als die anderen und ist immer dann down gewesen, wenn die anderen abgesehen sind und umgekehrt. Und hat so irgendwie 3 oder 4 Flugis schon verpasst und die anderen haben sich schon ziemlich genervt. Er war schon so ein bisschen auf der Abschussrampe gewesen. Und dann noch haben sie ihn verwutscht mit Substanzen am Zoll nach Kanada. Er hätte dann nicht nach Kanada, er hätte den Gig nicht machen. Sie haben irgendwie kurzfristig einen Ersatz gefunden und haben ihn nachher geschmissen. Und das ist eigentlich sozusagen im Nachhinein sein Glück gewesen, weil das ist der Startschuss gewesen zu seiner eigenen Band. Er hatte dann eine Anfangsband gehabt mit, also es war auch schon ein Trio gewesen, mit dem Larry Willis. Larry Wallace an der Gitarre und Lucas Fox am Schlagzeug. Ja, auf jeden Fall, eben der Motorhead-Song taucht dann auf dem ersten Album. Und auch das absolut ikonische Cover, beziehungsweise das ikonische, wie man sagen, Maskottli, oder wie will man sagen? Das Viech.
Warpig heisst das.
Ah, genau. Was? Warp?
Snaggletooth.
Nein, Snaggletooth. Ja, genau.
Die Motorhead-Mask ist das Snaggletooth.
Ja. Jo, also ich weiß, weil muss man schon kurz über den Snaggletooth reden. Weil ich meine, gibt es irgendwie ein Symbol für eine Band, die man öfter gesehen hat? Vielleicht Maiden, Eddie. Aber ich würde jetzt mal sagen, Motorhead, Platz 1. Auch der Schriftzug. Was denkt ihr?
Ja, also genau die zwei eigentlich. Mhm. Ich meine, Eddie, okay, unerreicht. Und auch auf jedem Cover. Bei Motorhead ist es nicht ganz auf jedem Cover. Aber ja. Ich meine, hey, legendär. Und als, als von der Grafik, Marketing und wie immer sieht, was kannst du besser machen, oder? Also zum eigentlich die Band auf ein Logo minimieren und alle kennen es.
Yeah.
Das ist wunderbar und es ist ja saugeil und es ist heavy und es ist hart. Und wenn du das irgendwie auf, als Patch hast, auf einem Jeans oder als T-Shirt, ich meine, du weißt gerade, was los ist mit dieser Person, oder? hey, alles richtig gemacht.
Bist auf der guten Seite.
Ja, bist auf der guten Seite.
Ja, aber das Lustige ist ja, dass ausgerechnet das Ace of Spades Album, das Album von Motorhead, das alle kennen, dort ist der Snaggletooth nicht drauf, auf dem Cover.
Ja, aber das Peak oder Schaufeln, wie man beim Jassen in der Schweiz sagt, das ist ja auch untrennbar mit Motorhead verbunden. Und das ist auf dieser Platte ja drauf.
Das ist Ace of Spades.
Genau. Ja,
das ist.
Ja, danke schön. Jetzt weiss ich es doch.
Jetzt hast du auch den Unterschied mal begriffen.
Aber was ich immer wieder verrückt finde,
I was today 6 years old.
Wenn ich Snaggletooth sehe, ist es einfach unglaublich, wie eingefroren bzw. einfach wie festgehalten das Gefühl ist von diesem Anblick wie 1981. Oder? Ich habe mal im H&M ein Motorhead-Shirt gesehen vor 10 Jahren und ich konnte nicht wieder Stoss zu kaufen. Obwohl ich denke, das ist so absurd. Wie jetzt irgendwelche 12-jährigen Teenies nie Motorhead gehört. Oder, aber ich habe gedacht, ich kann an diesem Shirt nicht vorbei. Also kriegt ihr auch. Nein, ihr kriegt wahrscheinlich nicht mehr Gänsehaut, wenn ihr Snaggletooth seht.
Also es gibt aber noch einen Unterschied zum Eddie und den finde ich schon auch geil. Snaggletooth ist immer auf Snaggletooth, sieht immer gleich aus eigentlich. Der Eddie hat sich verändert im Laufe der Zeit. Und das ist natürlich sowas von legendär, wenn du einfach ein Ding hast, das unverändert ist. Das hat richtig Charakter, oder?
Aber sie haben sie auch sehr unterschiedlich inszeniert.
Ja, mit Schäppeli und
Goldig. Ein Overkill-Shirt da in der Runde, wo der Snaggletooth explodiert. Und es gibt irgendeinen Orgasmatron,
der
vorne auf einer Eisenbahn vorne drauf thront. Oder
ein
wunderbar...
Another Perfect Day. Total verschwimmt.
Ja, eben so kunstvolle Versionen wie dort. Oder auch bei... Ist das After... wie heisst das Album? Das
Aftershock.
Beige, Aftershock, genau. Das ist ja ein wunderschönes Albumcover.
Ja, also es kommt auch in recht vielen verschiedenen Versionen. Aber vielleicht
ein bisschen...
Entschuldigung. Ja, aber vielleicht
nicht so gut vorbereitet.
Beide Schwaben haben heute gelust.
Aber vielleicht nicht gerade Snaggletooth in den Pyramiden als Pharao und so.
Ja, aber als Eisenbahn.
Ah ja, okay.
Nein, der Eddie ist natürlich auch ein bisschen wandelbar. Nur schon vom Anfang mit wallenden Haarpracht bis zum Hut- und Knochenmensch und oder nur noch Muskeln. Das schon hat, der hat eine harte Zeit durchgemacht.
Also vielleicht kann man gleich sagen, die zwei Musiker, die dann ausgestiegen sind und die zwei Musiker, die eingestiegen sind, nämlich der Filthy Animal Taylor am Schlagzeug und der Fast Eddie Clark an der Gitarre, haben das ikonische, absolut urbestehende Line-up gemacht von Motorhead, wo bis heute vermutlich unerreicht ist. Oder gibt es da andere Meinungen? Also ich meine, wir reden von den Alben Overkill, Bombo, Ace of Spades, wenn wir No Sleep Till Hammersmith als Live-Album mitzählen wollen, das plus Iron Fist. Das sind 5 Alben, aber ähnlich wie bei anderen Bands mit früheren wenigen Platten, gelten eigentlich Motorhead als die Motorhead in dieser Zeit. Gibt es da andere Meinungen?
Andere nicht, aber Motorhead hat halt früher vor allem mit dem Filthy so einen extrem rock'n'rolligen Charme gehabt. Also da bringst du ja nie einen anders her, weder mit ihm. Also der Filthy hat ja eigentlich so getönt, wie wenn mit seinem Drumkit die Kellerstege draufgehängt ist. Und
hat das so ausgesehen?
Yeah. Die haben einfach dort so einen wahnsinnigen Charme gehabt, logischerweise auch so der Bonus vom Neuen, vom Lauten, vom, ja, also die sind einfach Rock'n'Roll gewesen, fertig. Und nachher sind sie irgendwie wie seriös geworden. Also, versteht mich nicht falsch, ich meine nicht seriös, aber für ihre Verhältnisse. Plötzlich war ein guter Schlagzeuger da gewesen. Und ja, also, aber mit dem Filthy ist es halt schon, sie haben dort noch den Punk drin gehabt, der einfach Arsch gingt hat.
Also ich würde sagen, dass man auf die einzelnen Mitglieder als von einem Musiker-Aspekt vielleicht später noch darauf zu reden, aber ich würde hier schon mal ein schwerstes Veto einlegen gegen quasi Filthy Animal als dilettantischer Drummer.
Nein, stopp! Okay, ich habe nicht gesagt dilettantisch.
Nein, ich weiss, du hast nicht gesagt, aber
es ist du hast nur gesagt, der andere sagt besser.
Leute, jetzt sind wir bei dieser Männer-Frauen-Debatte, das geht gar nicht.
Also weißt du, Frau, der Filthy?
Ja, wer ist dort Frau?
Du. Nein, ich habe nicht gesagt, er war dilettantisch. Er ist das, was er war, war perfekt in dem Moment bei dieser Band.
Es sind so die drei Typen. Ich habe das erste Mal, ich habe die kennengelernt in dieser Phase, das erste Mal live gesehen auch. Und einfach die Typen auf der Bühne, eben der Lemmy sowieso da mit seinen riesen Kotelett und seinen Warzen. Und dann der Filthy Animal Taylor, irgendeine so eine Mischung aus Charles Bronson und Niki Tiki aus Dominik Dachs und die Katzenpiraten. Oder ich denke auch, der Animal von der Muppet Show war heftigst inspiriert vom Filthy Animal Taylor.
Ah, meinst du nicht Muppet Show jetzt vorher schon?
Ist die vorher gewesen?
Nein, schon sagen. Mhm. Also wahrscheinlich heisst der Animal wegen dem Animal. Also,
okay, ich sage jetzt, also ich als Motorhead-Fan sage, es ist umgekehrt.
Okay.
Egal.
Das sind mir historische
Verzerrungen. Und dann dazu haben einfach noch den super coolen Schlagzeugtyp an der Gitarre, der Fast Eddie. Es war einfach die perfekte Kombination gewesen.
Ich meine, wenn man Hawkwind hört und ein bisschen am Bass zuhört, hört man, dass der Lemmy wirklich ein guter Bassist ist. Und ich würde jetzt von euch gerne mal hören, auch der Musikerfraktion ein bisschen. Als Sänger kommen wir später drauf. Aber ich würde von euch gerne mal wissen, was hat der Lemmy als Bassist?
Also ich glaube, ich bin der einzige Bassist da, obwohl ich mich selber noch nicht einmal wirklich würde als Bassist bezeichnen, weil ich es seit einem Jahr oder so mache. Aber ich würde jetzt mal aus der Sicht von jemandem, der ein Instrument mit vier Saiten spielt, sagen, dass die Art und Weise, wie der Lemmy Bass spielt, ist der Lemmy und fertig. Weil er spielt Akkord auf dem Bass. Also wenn du Motorhead-Songs nachspielen willst auf dem Bass, dann hast du es zu tun. Das ist nicht einfach.
Genau.
Das tönt irgendwie immer so lustig, ist Blues-Schema, ja, das ist es in den meisten Fällen. Aber das ist alles andere als einfach.
Also vielleicht ganz kurz eingeschoben, dass er ja ursprünglich Gitarrist war und auch einmal Roadie von Jimi Hendrix war, also vor allem Drogenbeschaffer von Jimi Hendrix. Und dann aber Scheins gesagt hat, nachdem er Hendrix gesehen hat, Gitarre spielen, hat er das lassen. Und hat sich dann am Bass zugewendet, auch weil Hawkwind damals einen Bass gebraucht haben.
Ich finde, Frau Haneggen-Pulver hat das extrem auf den Punkt gebracht, weil du kannst nicht einfach sagen, er spielt Gitarre auf dem Bass. Das ist nämlich nicht der Fall, sondern er spielt einfach, wie er spielt. Es hat sicher viel mit Gitarre zu tun, es hat viel mit seiner Verzerrung zu tun. Es wird nie und nimmer nach Mode tönen, wenn es einfach ein super schöner, runder, warmer Bass-Sound wäre hinten. Und ja, ich glaube, es ist fucking anstrengend, eine Gig durchzuhalten und die Songs spielen, wie sie der Lemmy spielt, der ist natürlich viel besser, wie man jetzt meinen könnte. Wie man einfach denkt, ja, so ein bisschen die Jack Daniels geschwängerte Person, die einfach da Rock'n'Roll macht auf der Bühne, der hat schon also etwas drauf gehabt. Ja. Mhm. Und der Sound ist ganz maßgeblich prägt einfach von seinem Bassspiel.
Ja. Also es gibt ja dort die Stelle im Lemmy-Film, im legendären, der Doc-Film, wo, weiß auch nicht, irgendwie Mitte 10er Jahre oder so gekommen ist. Wo er das ganz kurz zeigt, ein normaler Bassist spielt so und so und dann noch drüllt er sich zum Amp und drüllt irgendwie alles auf 11 und so töne ich. Und also maßgeblich ist schon, dass ein Trio 1981 dermaßen aggressiv hat können klingen wegen ihm, der diesen Sound hatte. Also eben wegen einem Veto zum Filthy Animal. Es gibt auch das Video, wo sie zusammenkommen und darüber reden, wie sie Ace of Spades aufgenommen haben. Und jetzt haben sie es sicher auch schon gesehen, wo dann der Filthy Animal Ace of Spades trommelt. Quasi nur eine Kamera auf ihn gerichtet und er ist dort schon irgendwie 10 oder 15 Jahre raus aus der Band. Also nicht gerade irgendwie vollstens im Schuss. Aber ich muss einfach sagen, der Filthy Animal ist unter den unterbewertetsten Schlagzeugern überhaupt. Also er hat eine unglaublich geile Energie, er hat einen brutalen Groove und er hat eine sehr unkonventionelle Art zu spielen. Nicht gegen die Drummer, die nachher gekommen sind, die sind, also gerade im Fall von Mickey D, psychotechnisch haben die so viel mehr noch zur Verfügung. Aber was authentisch und so die unmittelbare Energie betrifft, ist Motorhead auch wegen ihm dermaßen Kern-Motorhead gesehen in dieser Zeit. Er ist ja später nochmal zurückgekommen und man hat gemerkt, dass die Substanzen ihre Wirkung hinterlassen haben bei ihm. Er ist nicht mehr der gleiche gewesen, was für mich immer auch ein bisschen eine Tragödie war, weil ich ihn eigentlich immer gerne in dieser Band gehabt. So, das war mein Statement zum Filthy Animal. Gibt es irgendwelche Unterstützer, Supporter vom Filthy Animal in diesem Raum?
Ich?
Also ich bin auch ein extremer Unterstützer von, natürlich von ihm, ja alle, die
sind wir alle dabei.
Ich habe noch so eine kleine Anekdote wegen seinem, also wegen dem Song Overkill selber. Also das ist ja auch legendär wegen seinem Double Bass. Und ja, so extrem hat man es vielleicht gar nicht so oft gehört vorher oder so prägnant, ja. Und der Song hat dazu geführt, dass ich früher ein ganzes Kassettli als Schulbub und ich nur Overkill aufgenommen, nur den Song, das ganze Kassettli lang, oder? Und ich habe es dann noch so timed, dass es am Schluss wieder quasi ins Double Bass wieder reingegangen ist, dass ich dann quasi 20-Minuten-Version von Overkill so gehabt, weil ich es so toll gefunden habe.
Ah, ja, genau. Und auf Overkill, der Single, gibt es ja auch, also es gibt ja, im Original gibt es eine Pause und setzt nochmal ein mit Double. Und auf der Single hat es nochmal eine Pause und setzt nochmal ein.
Ah, nein, no, ja, schau, ja, das genau. Der Hure Nerd wieder.
Ich finde, der Filthy, das ist ja schon eine so eine geile Figur und eigentlich in dem Schatten von dem Lemmy hat schon leuchten, aber nicht so hell, wie er hätte eigentlich müsste. Mhm. Weil ich glaube, als Integrationsfigur, auch gerade für die Punks in dieser Zeit, so eine coole Sau, oder?
Ja,
mit dieser unglaublichen Frisur auch.
Ja, Wahnsinn.
Und einfach irgendwie genreübergreifend haben einfach die Leute gesagt, ja, das ist geil, oder? Mhm. Wo dann gleichzeitig eben der Fast Eddie Clarke oder der Lemmy, das ist irgendwie klar so, dass das Rock-Metal-Bikertum war und der Filthy war wie alles. Der war ein bisschen Wave, der war ein bisschen Punk, der war ein bisschen Metal. Und das hat mich eigentlich an der Figur selber immer extrem fasziniert. Ich bin totaler Fan von ihm. Also auch vom Drumming, aber irgendwie auch als Person. So.
Unglaublich.
Und ich habe ihn getroffen im Hippodrom in London, wo ich in London gewohnt habe. Und er ist eben auch so cool, wenn er als Figur rüberkommt, ist er halt einfach auch so. Also das war mega, mega easy gewesen, da oben gelatscht und irgendwie hat uns einen Burger gezahlt im Donut und mehr, das weiss ich noch, und irgendwie Bierli genommen und das war im 90 oder so. Super geiler Sieg.
Yeah. Ja. Also er erzählt ja auch die Geschichte dort eben in dem Film, wie sie Ace of Spades nochmal besprechen, wie sie das aufgenommen haben. Irgendwie, dass er irgendeine Schlägerei hatte und dann irgendwie schon auf den Rücken gefallen und dann Arm und so und dann eigentlich nicht mehr können spielen. Und dann hat er sich da irgendwie den Stick irgendwie an sein Gipsloch kleben und so und hat irgendwie gespielt. Und ich habe wirklich, also ich habe gedacht, das... Da geht es ums Existenzielle. Oder? Extrem cool. Und da gibt es auch den kanadischen Dokumentarfilm. Und dort fragt er ja der Filthy Animal, was ist Heavy Metal? Und dann gibt er doch das Statement, wo er dann plötzlich von Deutsch reden und so. Und von der halben Strippe vor uns. Und es ist einfach absolut umwerfend lustig. Bitte gebt euch das. Und eine bessere Antwort auf die Frage, was Heavy Metal ist, gibt es fast nicht, meiner Meinung
nach. Legendär. Ja, legendär.
Absolut. Dani, bist du auch im Filthy Animal Lager, oder?
Ja, absolut. Eben ist natürlich... Als ich sie entdeckt habe, war er dabei gewesen. Und die ersten Konzerte mit ihm und eben die Figur auf dieser Bühne, eben über das Technische am Schlagzeug, kann ich nicht viel sagen, da habt ihr schon sehr viel dazu beigetragen, was er alles gemacht hat und hat können. Oder immer noch, nein, der auch nicht mehr. Scheiße. Auf jeden Fall, ja, ich habe die Figur geliebt. Er hat so gut dort reingepasst, die drei Desperados, wenn man es so vom Albumcover Ace of Spades kennt, das hat so perfekt gepasst, also wirklich ganz grosses Kino.
Genau, und es gibt auch so ein bisschen Interviews aus dieser Zeit und so, und sie sind ja immer am Blödeln, oder? Und eigentlich sind die Interviewer fast immer ein bisschen überfordert, weil sie kriegen eigentlich im Normalfall keine Antwort auf die Frage, die sie stellen. Und also was natürlich schon auch wirklich erstaunlich ist, muss man sagen, ist, dass das Trio so kommerziell so weit aufgekommen ist. Also wir schreiben 1981, das Jahr nachdem Ace of Spades rausgekommen ist. Und das ist natürlich schon ein absoluter Hit in der Metal-Community, wenn es die dann schon in dieser Form gegeben hat. Und dann sind ja Motorhead auf der Aussie-Tour. Und auf dieser Tour in Amerika erfahren sie, dass No Sleep Till Hammersmith Platz 1 ist in den Charts in England. Und sie beißen sich in den Arsch und verfluchen einmal mehr Bronze Records, wo sie sowieso tausendfach übers Ohr gehauen haben. Dass sie genau dann in Amerika sind, wenn sie in England Nummer 1 sind. Und ich meine, eigentlich im Nachhinein absolut unglaublich, dass ein Album von dieser Härte hat können auf Platz 1 von den Albumcharts in England landen.
Live-Album auch noch.
Ja, yeah. Gestört, oder?
Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, sind Motorhead wirklich so gross gewesen, gemessen an Einnahmen von dem, was sie verkauft haben? Also weißt du, dass wir jetzt sagen können, sie sind so eine super Band gewesen, wo vergleichsweise mit AC/DC oder Iron Maiden, sage ich jetzt mal, weißt du. Also Kultstatus immer unbedingt, aber sie haben halt auch immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, gerade mit Labels und dem ganzen Zeugs.
Absolut. Also wenn du da White Line Fever liest, das jo. Buch vom Lemmy, oder, dann ist eigentlich jede dritte Seite geht um wieder ein Beschiss von Bronze Records und so. Also es geht ja immer wieder um Geld. Und also schlechtes Management ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, dass sie es nachher verbockt haben. Aber irgendwo ist der Platz 1 1981 auch so ein sinnbildlicher Startschuss für Metal, der plötzlich langsam, aber sicher in Overground rutscht, aus dem Underground.
Oder? Also Ace of Spades ist, glaube ich, Platz 4 gewesen, wenn es mir recht ist schon. Mhm. Also ist schon ein Hit gewesen, so gesehen. Und dann hat halt, ja, vielleicht hat halt No Sleep Till Hammersmith auf den Bonus gehabt, halt in diesem Aufwisch quasi rauszukommen, oder? Und dann haben sie alle einfach schon gehört, oder? Von dem her ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass, also für eine Live-Platte ist es nicht immer erstaunlich, aber in dem Kontext wirklich halt doch nicht so ganz, ja.
Aber können Sie da so ein bisschen, oder ich meine, Sie sind ja konsequent gewesen, wahnsinnig viel live gespielt und dann zahlt es sich halt einfach irgendwann mal aus. Also wie quasi eben, wie Cheap Trick, oder? Wo einfach das Live-Album erst irgendwie chartet, oder wie vielleicht UFO auch, wo dort alles kumuliert auf einem Album drauf ist. Und du hast tourt und tourt und tourt. Und irgendwie, gerade in England sind sie ja wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Und ich meine, dass sie ja im Hammersmith gespielt haben, ist ja auch, also das machst du nicht als Clubband. Also sie sind natürlich dort schon ein gewisses Level gehabt. Aber ich glaube, es ist einfach wie eine Kumulation, ein super Best-of. Und alle haben es irgendwie schon mal noch einmal gesehen. Und dann erzählt vielleicht der Kollege, hey, das ist im Fall noch geil. Und dann stürzen sich alle drauf.
Absolut.
Irgendwie so eine.
Genau. Ja. Und ja, eigentlich auch eine super Einstiegsdroge, quasi Greatest Hits, plus dann noch The Animal Cry und der Bomber, der noch rumfliegt und so. Genau. Und Live-Alben, die in dieser Zeit sowieso noch eine viel größere Bedeutung hatten. Und im Fall von Motorhead, wo es ja auch nicht so wahnsinnig schlimm ist, ein Studioalbum neben einem Live-Album zu stellen, weil ja dann das Live-Album nicht so irgendwie abfällt, soundtechnisch, weil es bei Motorhead ja auch einfach extrem um Energie geht. Also auf jeden Fall, passiert 1982 das, dass Motorhead haben ja eh bis dahin schon illustre Produzenten gehabt, Vic Mail und Jimmy Miller, der Exile on Main Street auch produziert hat von den Stones. Und dann, eigenartigerweise, irgendwie stehen sie 82, wo sie den Nachfolger vom Live-Album sollen aufnehmen sollen, irgendwie vor der Situation, dass es irgendwie die Produzenten, die sie haben wollen, sind nicht irgendwie, haben keine Zeit gehabt und was weiß ich. Auf jeden Fall, irgendwann sagt der Lemmy zum Eddie, hey, produzier doch du das, weil er hat vorher das erste Tank-Album produziert. Ich fand, hey, du hast doch das gut gemacht, mach doch du das. Und er sagt, er sei extrem widerwillig gewesen und hat sich total überreden. Und hat dann gefunden, die Songs wären eigentlich gut gewesen, aber die ganzen Umstände und irgendwie, wahrscheinlich auch schon so leichte Anzeichen von so einem Burnout, weil sie bis dahin wahnsinnig viel geschafft und getourt haben. Ist das Album Iron Fist, das 82 rausgekommen ist, ein bisschen ein Flop geworden? Haben die Meinungen zu Iron Fist? Das ist der Schwanengesang von diesem legendären Trio jedenfalls geworden.
Ja, wir waren dort noch voll im Motorhead-Fieber und haben es gefeiert, absolut. Also, man muss ja den Titelsong, das war auch ein Hammer. Nein, für mich war das auch ein grossartiges Album, auf jeden Fall.
Okay, in dem Fall ist Iron Fist besser als sein Ruf. Ich glaube, rein kommerziell war es nicht ein Flop, aber so bei den Fans so ein bisschen unten durch. Und vor allem hat es dann ja eigentlich zusammen mit dem Incident, dass der Lemmy eine Single aufgenommen hat mit der Wendy O. Williams und dann wahrscheinlich eh schon ein bisschen Kritz rum gewesen zwischen dem Eddie und dem Lemmy. Der Eddie das als Vorwand mindestens genommen auszusteigen.
Und dann eben auch Head Girl. Ja, das habe ich so unglaublich geil gefunden, weil also, erstens mal.
Motorhead Girl School hat doch die EP gehabt. Meinst du die EP, was sie als Gangster.
Also sie haben, sich ja. Doch, sie haben sich ja. Doch, glaube ich, wirklich. So der Übername ist doch gewesen.
Head Girl.
Head Girl. Ah, ja. Ja, okay. Also da weißt du wahrscheinlich mehr, Dani.
Ja. Ja, das ist auch so ein Song gewesen. Das ist auch 1981, Anfang 81, genau in der Phase, wo ich die Band kennen und lieben gelernt habe, ist der Song, ist der, ich glaube, er ist auf dem Weltschen, hat der Patrick Allenbach, hat die coole Sendung gehabt und ich vermute, ich habe den zuerst mal gesehen und gehört. Und einfach die Band, also das ist ja die Verbindung, Motorhead Girls Cool, das ist ja schon eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ich habe durch Motorhead auch Girls Cool kennengelernt und habe die ersten Alben, ich habe es geliebt, so Demolition und Race with the Devil und grossartige Songs. Und dann hauen die den Song raus zusammen. Ein alter britischer Rock'n'Roll-Klassiker von der Johnny Kidd and the Pirates hat die Formation geheissen, irgendwie im 59 das erste Mal veröffentlicht worden. Und dann gibt es die Version, wo einfach der Lemmy mit der Kelly Johnson zusammen den Song irgendwie rausschmettert. Und das ist so grossartig gewesen. Und es hat dann die St. Valentine's Day Massacre EP gegeben, die legendäre, die habe ich auch zuhause. Das ist, ja, das ist eine wunderbare Kombination. Motorhead und Girls Cool. Das ist legendär. Du hast gemerkt, das funktioniert mit denen.
Ja, und zu dieser Zeit, also heute machen das ja noch viel, gell? Irgendwie genreübergreifend oder im gleichen Genre, aber das war ja eigentlich schon noch speziell gewesen. Hey, zwei Bands schließen sich zusammen, machen eine EP, das ist ja fast schon Hardcore-Szene New York 1989, oder?
Aber absolut.
Viel
absolut.
Früher, oder? Yeah. Und dann erst noch Stil sicher mit dem Cover. Yeah. Auch, ich meine, das da. Könntest du einrahmen und an die Wand hängen, in der Stube. So ein geiles Plattencover. Hey, alles richtig gemacht, oder? Alles.
Also was passiert ist, der Eddie steigt aus und Motorhead müssen einen neuen Gitarrist suchen. Und der Filthy ist extrem ein Thin Lizzy-Fan. Und in dieser Zeit schwirrt der Brian Robertson immer mal wieder in London umeinander, ist in den gleichen Clubs wie der Lemmy und der Filthy. Hat eine Band gerade begraben, die Wild Horses geheissen hat, mit dem Jimmy Bain zusammen, sind beides Schotten. Das sind eigentlich coole Alben, aber haben kommerziell auch nicht wahnsinnig eingeschlagen. Und Brian hat sich dann überreden lassen, die nächste Motorhead-Platte aufzunehmen. Sie gilt so ein bisschen im Geheimen als Brian Robertsons Solo-Platte, weil alle Songs von ihm sind. Und sie war extrem schwierig für die Die Hard Motorhead-Fans, weil sie eine extreme Richtungsänderung irgendwie gebracht hat. Ich selber habe es ein unglaublich interessantes Experiment gefunden und bin ja, wie schon erwähnt, irgendwie am Boden zerstört gewesen, wie kurz die Band noch gelebt hat. Gibt es andere, also das Album hat «Another Perfect Day» geheißen, ist 83 rausgekommen. Gibt es andere Supporter von diesem Album? Oder gibt es Haters?
Also ich bin auf der Supporterseite, absolut. Und ich habe schon dort eigentlich sehr ein spannendes Album gefunden. Und von den Songs her hat es sehr viele coole Songs. Und «Back at the Funny Farm» oder «One Track Mind», «Another Perfect Day». «I Got Mine», das ist so ein Song, der ist noch interessant. Den habe ich irgendwie jetzt in den letzten paar Jahren, wenn ich meine Lemmy-Party gemacht habe, am Todestag vom Lemmy, dann da sind immer wieder Leute auftaucht, und vor allem aus Musikerkreisen, die gesagt haben, das ist mein absoluter Lieblingssong. Die sind Songs wünschen und dann gesagt, spiel «I Got Mine», das ist mein absoluter Lieblingssong von Motorhead. Und auch der Lemmy selber hat ja irgendwie in den späteren Jahren hat er immer wieder Songs, hat dann selber auf der Bühne gesagt, das Album, das war ja eigentlich recht unten durch bei Fans und Kritikern. Aber es hat ja doch noch ein paar geile Songs drauf gehabt. Und es hat ja dann immer wieder Songs eingebaut auf der Tour. «Dancing on Your Grave» war, glaube ich, einer gewesen, wo er am Schluss regelmäßig live gespielt hat. Und es hat auch wunderbar reingepasst jedes Mal. Also ich habe das Album eigentlich auch geliebt.
Also live, hast du sie gesehen? Live?
Ja.
Okay.
Ja.
Wow, sehr cool. Sonst noch?
Also ich bin durchaus auch Unterstützer, wenn auch erst nachträglich, muss ich sagen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich bin bei Iron Fist schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das ist die erste Platte, die ich wirklich bei Veröffentlichung gekauft habe. Und habe ich erwartet, ich komme da nochmals einen Knaller wie Ace of Spades. Und für mich war es mit Abstrich von Iron Fist selber ein bisschen eine schwierige Platte gewesen. Und dann ist Another Perfect Day bei mir auch ein bisschen hat man damals auch nicht so zugesagt, aber eben, da war ich sehr jung. Aber so ein paar Jahre später, sagen wir mal so 15 Jahre später, habe ich sie recht ins Herz geschlossen, die Platte. Ich finde sie unheimlich unterbewertet mittlerweile. Vielleicht ist sie gar nicht so extrem unterbewertet, wie ich es damals empfunden habe. Und eigentlich kein schwacher Song. Also für mich eigentlich zieht recht durch. Oder? Und der Robertson ist nicht ein komplett anderer Gitarrist. Oder? Das ist ganz klar. Also jetzt, Fast Eddie, und das merkt man halt, ja. Aber ich finde sie sehr stark, sehr gute Songs. I Got Mine fast schon kommerziellen Nachflug im Sinn von Motorhead, aber steht ihnen eben auch erstaunlich gut, oder? Und das sagt ja auch etwas aus, ja. Also tolle Platte.
Also ich bin auch definitiv Befürworter, weil jetzt, wenn man es im Nachhinein anschaut, könnte man ja meinen, dass sie auf dieser Platte Schlager und Folkmusik gemacht haben, so wie das zerrissen worden ist zu dieser Zeit. Aber eigentlich ist es ja auch nach wie vor ein hartes Album, einfach mit ein paar anderen Nuancen von der Gitarre. Es ist das bestproduzierteste, würde ich mal sagen. Es ist wirklich gut tönt. Mhm. Super geiles Cover. Aber ja, ich glaube, die Marc Knopfler-Präsentation vom Robert hat nicht so geholfen im Musikvideo für die die-hard Motorhead-Fans. Aber das ist eine super Platte. Also, unbedingt.
Okay, da bin ich beruhigt. Komm, Inga, hau noch einen raus für «Another Perfect Day».
Hey, ich habe so eine richtig kuschelmuckelige Antwort auf das. Eine, die eigentlich niemand so wirklich will hören. Aber wenn man sich mal so überlegt, wir haben es geschafft, zur gleichen Zeit am Leben zu sein wie Motorhead. Kann es denn auch wirklich irgendein schlechtes Album geben? Nein. Es ist Motorhead und dann ist es geil. Jede Band hat das Recht, sich nochmal neu zu erfinden und etwas Neues zu machen. Und ich finde es noch schwierig, wenn man Musik für die Fans macht oder zu viel darauf hört, was die Fans sagen. Das geht immer zu Lasten von der Kreativität. Und es gibt immer Umstände und Gründe, die dazu führen, dass eine Band zu dem Zeitpunkt das Album aufnimmt. Und das hat, glaube ich, jede Band schon durchgemacht. Also zumindest die schon lange dabei sind und die schon lange weiter oben dabei sind. Und ich glaube, wenn man mal die Subjektivität weglässt, gibt es eigentlich nichts von Motorhead, wo man muss sagen, das ist scheiße.
Was mir einfach ein bisschen leid tut, ist, dass es ein Experiment war, das extrem Potenzial hatte, sich noch weiterzuentwickeln. Und sie haben sich irgendwie dem kommerziellen Druck müssen beugen. Muss man auch nachvollziehen. Ich meine, sie haben ja auch müssen irgendwie ihre Existenz verteidigen. Und dass sie das nervös gemacht hat, dass der, und der Brian Robertson ja auch nicht wahnsinnig mitgeholfen hat, für dass das irgendwie verträglich war mit dem Die Hard Motorhead Publikum bis dahin, ist wirklich verständlich. Also auf jeden Fall holt sich der Lemmy nachher eben die zwei Gitarristen neu, damit es immer einen übrig hat, falls einer ausfällt. Und zwar hat der erste auf den legendären Namen Wurzel bzw. Würzel gehört und der andere ist der Phil Campbell gewesen. Und dann das erste Lebenszeichen, das man von diesem neuen Line-up gehört hat, in meiner Erinnerung war die EP gewesen von Killed by Death. Zusammen mit dem in Leder eingefassten Sampler No Remorse. Der hat dort schon irgendwie infernalische 40 Stutz gekostet. Ich habe mich dann für die EP entschieden. Aber gefunden, dass Killed by Death eigentlich ein cooler Song ist. Habt ihr noch Erinnerungen an Killed by Death?
Ja, Killed by Death natürlich das Video. Einfach nur schon die Beleuchtung von unten so, das, was ist so grün, irgendwie so. Das haben sie auf der Bühne dann zum Teil auch so nachgestellt, irgendwie mit der Beleuchtung auf der Bühne. Das ist irgendwie so, ja, den Song haben wir auch abgefeiert. Also da bin ich mit meinen Kumpels, sind wir dort dann irgendwo im Schlag vom Einten geguckt und haben irgendwie den Song laufen lassen und sind abgegangen dazu grossartig.
Also eigentlich war es schon ein bisschen eine Rückkehr zu Good Old Motorhead, kann man schon sagen, so feste Werte. Habe irgendwie trotzdem gefunden, dass es auch eine frische K hat. Und die Gitarristen waren solid, aber ich habe eigentlich dort nicht gefunden, oh wow, Gott sei Dank hört man jetzt die zwei. Wie ist es euch gegangen? Inga?
Ich bin jetzt die ganze Zeit
am Überlegen. Du hast ja dort noch gar nicht gelebt.
Nein, ich bin erst 14, 12. Genau. Was? ich glaube, ich habe... Nein, das würde ich nicht. Das tönt.
Du wolltest alles, was so anfängt, ist sehr spannend.
Ja, ja. Nein,
genau das wollen
wir. Grund langweilig. Es geht gar nicht um Motorhead, es geht um mich.
Und aha, nein, dann nicht. Nein, dann nächstes Thema.
Ja, genau. Schneid das raus.
Nein, erzähl doch.
Erzähl, ja.
Ich glaube, ich habe da in der Mühle Hunziker gespielt, an einem Lemmy-Bash, wo ich kurz frisch zwei Tage vorher eingesprungen bin. Und ich habe einen Song gespielt in der legendären Mühle Hunziker. Das war für mich so ein Humble-Erlebnis. Und Motorhead-Songs dürfen spielen dort auf dieser heiligen Bühne. Das ist noch schön gewesen.
Und Killed by Death ist dabei gewesen?
Ich meine, ich habe da gespielt, ja. Okay. Und Till the End habe ich gespielt.
Also auf jeden Fall ist es dann doch satte zwei Jahre gegangen, bis dann der erste echte Longplayer rausgekommen ist von dieser Besetzung. Und das war Orgasmatron. Und erstaunlicherweise auch wieder eine sehr überraschende Produzentenwahl. Bill Laswell, der Orgasmatron produziert. Was habe ich für Erinnerungen an Orgasmatron? Ich war dort schon so leicht am Abhängen.
Sepultura. Die haben Orgasmatron covered und ich finde das von Sepultura finde ich den Song einfach hure geil. Ich finde den Song sowieso, also den Song an sich finde ich mega geil, weil der einfach, der hat so Eier. Also das Tempo, das Riff, es ist einfach hure Tonne schwer und es ist genau der Zug, der auf dem Cover ist, ist für mich der Song. Und zwar wirklich so einen kilometerlangen Zug, weißt du, so auf dich zukommt. Es ist einfach brutal, voll brutal schwer und einfach, der macht Angst. Und dann vor allem mit dem Titel, das Wort an sich, das ist ja für einen Haufen Leute, die das sehen, irgendwo in der Zeitung, in der Hitparade kommt der Song. Und die lesen das Wort und finden, ach du liebe Zeit, yeah. oh Gott.
Notausgang.
Und voll. Und allein für das gibt es einfach Feuerwerk und Konfettikanonen.
Ja, also ich habe das Album auch sehr cool gefunden. Und das hat, also eben der Titelsong, das ist natürlich auch, das ist die Walze, die auf einem zukommt. Das war erschlagend gewesen. Das war auch grossartig gewesen. Und dann andere Songs wie Dr. Rock oder Nothing Up My Sleeve. Das war ein Song, den sie dann auch gespielt haben am Schweizer Fernsehen. Dann haben sie einen Auftritt gehabt, 1986 im Leutschenbach in der Sendung Here We Go. Und da hast du können als Fan beim Wettbewerb mitmachen. Und ein Kollege und ich sind dort, oder so mehrere Kollegen sogar, haben Tickets bekommen, sind dort hin. Und dann ist vor der Aufzeichnung ist irgendwie der Lemmy rauchend in dem Studio gestanden. Und dann kommt so ein Securitas und sagt, Sie dürfen da nicht rauchen. Und dann haben wir gesagt, ja, mit ihm müssen Sie Englisch reden. Und dann sagt er, You not smoking. Und der Lemmy schaut ihn so an, betrüllt die Augen, rührt die Zigarette am Boden, drückt sie aus auf dem schönen Studioteppich. Aber ja, ich bin dann irgendwie fast ein bisschen, ich habe dann nicht gewusst, finde ich das jetzt cool Rock'n'Roll oder bin ich der Bünzli-Schweizer, der denkt, wieso macht jetzt der das auf dem schönen Studioteppich? Ja, wie immer, sie haben dann einen Song gespielt und nachher hat es noch ein Interview gegeben und wir haben es vorher schon mal gehabt, dass Interviews, hast du gesagt, mit Motorhead, etwa mal so ein bisschen ein Blödchen gewesen. Und ich glaube, das ist das Gabi Schwager gewesen, der dort das Interview mit denen gemacht hat. Man sieht das noch auf YouTube, gibt es das noch. Dann haben sie das eben Nothing Up in My Sleeve gespielt und nachher das Interview, da sind sie irgendwie auch nur irgendwie die Gabi Schwager so ein bisschen am Verarschen. Ist irgendwie so. Aber auf jeden Fall nachher, was spannend war für uns, wir haben sie nachher können, für Autogramm haben wir sie können treffen in der Garderobe, haben sie uns irgendwie in einen Gang geführt, wo die Garderobe waren. Und wir haben vor der Garderobe gesagt, ja, wir müssen jetzt da noch warten, sie sind in der Garderobe, sie machen dann auf, wenn sie Zeit haben, wenn sie fertig duschen, was auch immer. Auf alle Fälle kommt dann plötzlich so ein Bürstchen zu laufen, wo in dieser Sendung war. Der Hubert K. hat seine Garderobe nebendran gehabt und dann ist einfach so ein Rudel wilde Kind mit Jeansjäckli und den Patches drauf, irgendwo in dem Gang steht. Und er hat sich nicht recht getraut, dort vorbeizulaufen und dann hat irgendwie die eine Kollegin gesagt so, hallo Hubi. Und dann hat er gelächelt und ist vorbeigelaufen und ist in seine Garderobe. Und nachher haben die Garderobe aufgemacht, dann war der Lemmy dort und war dann parat für Föteli und Autogramm. Und hat dann mein Kollege, der Gille, hat er gewürgt fürs Föteli und es war so, ist eine richtig lustige, lockere Atmosphäre gewesen. Auf jeden Fall sind wir dann nachher sind wir rausgelaufen und da hat es früher noch das Barrierehäuschen gehabt, beim Schweizer Fernsehen. Und dann sind dort vor dem Barrierehäuschen jetzt ein kleines Wiesli gehabt und dort drauf hocken der Würzel und der Phil Campbell mit einer Jack Daniels Flasche in der Hand. Sie liegen am Boden und grölen und haben sich nicht mehr eingekriegt. Und wir sind dort vorbeigelaufen und haben gefunden, das ist eben Rock'n'Roll. Was für ein toller Nachmittag.
Mission accomplished. Ja. Aber sag mal, ist das nicht die Sendung gewesen, wo auch irgendwie
Hubert K.
oder Celtic Frost gespielt haben.
Ja, das war ein Jahr vorher. Ah, okay.
Ja, die hatten ein gut bunt gemischtes Programm gehabt.
Genau. Orgasmatron, angelöst.
Ja, super. Also genau das, was Kill bei dem. Ich muss mir überlegen, innerhalb von 400 Sekunden, was ich sagen könnte. Nein, genau das, was Kill bei Def nicht gehabt hat, der Song gehabt. Also, sie haben es ja schon gesagt, das ist wirklich wie ein Orgasmatron, oder? Der überwalzt dich und der kommt einfach wie so eine 10-Tonnen-Geschwür auf dich zu und macht dich platt. Mhm. Und richtig geil, so Watches, oder? Ja.
Mhm. Ja. Und so die ganze Platte, jetzt mal abgesehen vom Song?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ah, okay, sorry. Ja. Gemeine Frage.
Ja. Aber bin gespannt.
Gute Frage,
gespannt.
Nächste Frage.
Bin gespannt
auf euch. Aber für das haben wir ja den Philipp.
Also ich habe die Platte gekauft. Ich habe sehr hohe Erwartungen gehabt, weil mir Kill bei Def sehr gut gefallen. Und die sind mehr oder weniger erfüllt worden mit dieser Platte Orgasmatron. Wobei es beschränkt sich bei mir auch auf so 3-4 Songs, muss ich sagen. Ja. Also nicht die ganze Platte. Aber ich würde sagen, die Hälfte davon sind, glaube ich, zwar 9 Songs, dann wären es 4,5 Songs. Das geht nicht ganz auf mit der Hälfte, aber irgendwo zwischen 4 und 5 Songs finde ich echt gelungen. Ja. Sonst ist es ab und zu ein bisschen, und das hört sich immer böse an, wenn man das sagt, ein bisschen Standard-Motorhead auch. Und das wiederholt sich ja bei Motorhead auch automatisch ein bisschen.
Ja, aber interessant noch zu Orgasmatron. Das hat im Jahr 2003 hat ein amerikanischer Arzt hat ein Stimulationsgerät für Frauen entwickelt mit dem Namen Orgasmatron.
Wir sind wieder beim Frauen-Männer-Thema.
Genau.
Es wird
welcome back. Und in Reminiszenz zu Motorhead? Oder?
Da hat man dann eben gemunkelt, es könnte sich um eine Reminiszenz an Motorhead handeln. Aber er hat dann
ist gesagt, eine schnelle Vibration gewesen.
Eine harte?
Oder eine Lutti?
Eine harte, eine holzige. Woody Allen, in einem Film 1973 hat er das Wort, den Begriff Orgasmatron schon mal genannt. Und ich glaube, der Arzt hat sich dann dazu bekannt, dass er sich von dem inspiriert gefühlt hat und nicht von Motorhead.
Ah, okay, aber der Lemmy hat vielleicht den Film mal gesehen. Das ist natürlich
das ist gut möglich.
Was für ein muckeliges Thema.
Meinst nicht du?
Als Frau oder zum einem Vibrator oder was
geht? Orgasmatron
heißt. Vibrator-Album.
Ja, also ich glaube.
Vibrator, den Song haben sie ja schon gemacht gehabt.
Hat auch mal eine Band gehabt, The Vibrators.
Oder?
Ja,
genau.
Ja, voll. Wahnsinnig spektakulärer Bandname.
Schon, oder?
Ja, schon. Ja. Für die Zeit schon, ja.
Schon. Wow.
Jetzt schweifen wir schwer.
Genau, okay, die Rückkehr vom Filthy. Bei Rock'n'Roll. Album, das auch so ein bisschen unter dem Radar durch ist. Irgendwie, ich habe es auch noch mal gelost. Und ich habe es mir irgendwie schön hören, weil der Filthy halt zurück war. Aber es gibt nicht wirklich viel her, oder? Also, es kommt ja dann als nächstes Album eigentlich nochmal ein unerwarteter Höhenflug von Motorhead, auch kommerziell, auch was die Aufmerksamkeit der Medien betrifft. 1916 hat 1991 ziemlich eingeschlagen nochmal. Haben die ihre Erklärungen dafür?
Ja, die grossartigen Songs. Also eben, ich habe das schon, wo wir da 1991 durchgenommen haben, ist das ja eins von meinen Top-Alben gsi. Und ich habe dort, ich habe dort schon erzählt, ich habe am Anfang die ersten zwei Songs, habe ich irgendwie «The One to Sing the Blues», «I'm so bad, baby, I don't care», habe ich irgendwie so ein bisschen abgelutscht gefunden. Ich bin nicht so richtig reingekommen und dann hat es einfach geklopft, da kommt «No Voices in the Sky», «Going to Brazil» und dann später noch «R.A.M.O.N.U.S. Ramones». Und so, da hat es Songs drauf nachher, wo einfach so reinknallen und ja, dann ist das Album ist dann irgendwie plötzlich ganz hoch gestiegen bei mir.
Also mit dem nächsten Album verabschiedet sich der Filthy dann für immer. Und, sorry, Inga.
Nein, hey, 1916, der Song selber, muss ich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, der hat mich so genommen, der hat mich so abgeholt. Ich kann noch nicht einmal wirklich sagen, warum. Aber der Lemmy hat ja so das Steckenpferd mit Krieg und so und auch durchaus kontrovers schon diskutiert wurde. Und er hat ein Fable so dafür, jetzt im sachlichen Sinn. Und er hat den Song 1916 hat er für mich so glaubwürdig gesungen und übergebracht. Ich hatte so eine Hühnerhaut, als ich das gehört habe. Und das ist, er singt hier: I heard my friend cry and he sank to his knees, coughing blood as he screamed for his mother. And I fell by his side and that's how we died. Und solche Lyrics schreibst du nicht einfach so.
Also damals, wo es Kritiken gegeben hat, in den Heftchen und alles und so, war es auch immer gedreht von diesem Song. Hört euch den an. Das ist Motorhead, wie ihr es noch nie gehört habt. Und das ist eigentlich auch der Anfang von so ein bisschen einer Serie von so Songs zum Kriegsthema vom Lemmy. Und was irgendwie eindeutig ist, ist, dass der Lemmy sich dort immer total positioniert als irgendwie was für eine Tragödie Krieg im Kern einfach immer ist und immer wird bleiben.
Voll.
Ja. Dann nachher, Filthy verabschiedet sich und neu kommt der Mickey D. Und was insofern bemerkenswert ist, weil er wird der Schlagzeuger sein für die nächsten 14 Studioalben. Das sind dann am Schluss doppelt so viel, wie der Filthy Animal eingespielt hat. Also Kapazität haben wir aber kaum, da jetzt auf jedes Album einzugehen. Können wir ein bisschen zusammenfassen, weil also ich will da überhaupt jetzt niemand übergehen, wenn ihr irgendwelche absolute Herzensangelegenheiten habt in den Alben, die nachher kommen, dann bitte sagt es und schwingen der Rede.
Ja, aus diesen Alben hat nie mehr so eins gegeben wie irgendwie Bomber, Ace of Spades oder einfach wie in den alten Zeiten mit so viel, mit so einer Hitdichte. Aber es hat jedes Mal, es hat immer wieder geile Songs drauf gehabt. Also ich habe immer, auf jedem Album habe ich 1 bis 3 Songs entdeckt, wo ich irgendwie jedes Mal wieder mega Freude habe, wenn ich es höre. Und also ich kann da irgendwie ein endloses Best-of zusammenstellen, einfach mit irgendwie einzelnen Songs, die dort rauskommen, irgendwie von, ja, was soll ich sagen, von Sacrifice über Born to Raise Hell. I Ain't No Nice Guy, zum ganzen speziellen Song nennen, das ist immer so ein schöner Abschluss von meiner Lemmy-Party. Oder also wirklich so einen herzergreifenden. Oder eben auch Whorehouse Blues, Kiss of Death, Christine ist auch so ganz ein geiles. Also, das sind alles so Songs, die ich auch wiederentdeckt habe, wo ich die Partyreihe angefangen habe, nach dem Tod von Lemmy. Und eben die Formation mit Mickey D, Campbell, Lemmy, die längst bestehende Formation, das hat sich mit der Zeit auch so geil eingespielt. Also auch auf der Bühne ist das einfach jedes Mal wieder eine Freude gewesen, um denen zuzuschauen und zuzuhören. Und es gibt noch ein witziges Detail zum Mickey D. Der hat 2011 am schwedischen Dschungelcamp mitgemacht und war in Malaysia gewesen und ist erst in der 15. Folge ausgeschieden. Und dummerweise hat er dem Motorhead-Management nicht mitgeteilt, dass er dort mitmacht. Und die haben eine Tour geplant. Und dann hat die ersten Konzert ist der Mickey noch im Dschungel gewesen. Und dann ist der Matt Sorum eingesprungen für ein paar Gigs.
Damit er sein Dschungelcamp fertig
macht. Ja, grossartige Geschichte.
Wahnsinn. Also ich habe die Platte auch, ich bin ja sehr pflichtbewusst, wie du auch, Fran, und habe das alles durchgelost. Und irgendwann habe ich es dann auch ein bisschen gehört. Ja. Ich finde es schwierig, es ist schon vieles richtig gesagt worden, auch auf den Songs, die erwähnt worden sind. Ja, es zieht keine Platte mehr so durch, wie jetzt Overkill oder Ace of Spades von mir, ganz klar nicht. Ja. Einzelne finde ich besser als andere, aber es ist noch wirklich schwierig zu sagen, was jetzt, ja, an was es liegt, weil sie sind alle von einer Art gleichförmig mit halt 1-2 Ausreißerplatten, die ein bisschen anders sind, aber es ist halt sehr gleichförmig. Ja. Und es ist halt eine Menge an Platten, also sie sind ja bis zum Schluss alle 2 Jahre Platten fast, oder? Und das ist halt schon brutal viel Material, oder? Bei dieser Bandgeschichte, ja. Wenn ich eine würde rauspicken müssen, also wenn ich eine würde nehmen, ja, schwierig. Vielleicht Inferno, ja. Die ist ein bisschen härter und irgendwie steht die Platte. Irgendwie gefällt mir die Platte noch. Ja. Vor allem, die ist mir irgendwie sicher vielleicht 2-mal gelost sogar. Ja.
Sogar 2-mal gelost?
Die andere habe ich 1-mal gelost.
Das ist ein Prädikat.
Also beim Wiederhören, so muss ich sagen. Okay. Aber ich habe auch, wo sie rausgekommen sind, nicht all die Platten gekauft. Ich weiß nicht, ob das, hat das jemand drinnen gemacht? Wirklich jede gekauft?
Okay, ich habe es vom Job her, habe ich die meisten habe ich dann auch bekommen.
Okay. Also die stehen bei dir alle sämtlich komplett daheim im Regal?
Ich habe so, glaube wirklich ziemlich alles daheim, ja.
Okay. Was ist denn eigentlich das Problem bei diesen letzten 14 Alben sozusagen? Warum reißt es einem nicht mehr so rein? Ist es einfach das Umreiten auf einer Formel mit zu wenig Risiko oder ist es etwas anderes? Habt ihr irgendwelche Gedanken dazu?
Also was ich einfach so spannend gefunden habe, dass sie wirklich arbeiten mussten. Also grosse Hits haben sie ja nicht gehabt. Er hat ja immer gesagt, irgendwie, dass die Songs, die er für eine Ossi geschrieben hat, dass das quasi das Einträglichste gewesen war, was er überhaupt je gemacht hat. Aber ansonsten mussten sie touren. Irgendwie hat das nicht mit, die müssen zahlen. Und das ist ja auch der Ethos, ist auch wunderbar schön. Ja, also absolut. Irgendwie so funktioniert es ja. Und dass ich im Speziellen jetzt das nicht gelöst habe, hat ja nichts damit zu tun, dass das wahrscheinlich nicht gut ist. Mhm. Sondern ich bin einfach nicht mehr anders gewesen, aber das ist sicher grandios, da hat es wahrscheinlich super Alben drunter. Aber ich war einfach jung in einer Zeit, wo einfach Ace of Spades rausgekommen ist und Iron Fist und No Sleep Till Hammersmith. Und hey, für mich ist das schon genug für das ganze Leben und da brauche ich gar keine neue Platte mehr, oder?
Inga.
Bäumli. Hey, ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Komponenten. Also Musik ist, oder auch wie Musik konsumiert wird, ist in einem extremen Flow. Und wir sind mit dem gross geworden. Und das verknüpfen wir mit einer bestimmten Zeit in unserem Leben, wo Musik einen wahnsinnigen Stellenwert hat. Also wir haben ja noch auf die nächste LP gewartet. Wir sind zum Plattenladen gegangen, sofort an diesem Tag und so. Weil du hast es gar nicht anders bekommen. Also für uns hat Musik noch einen Wert gehabt. Und mittlerweile ist viel von dem auch in unserem Genre, sag ich jetzt mal so, im Metal, sehr reissbrett wurde und auch die Musik, also die Musikhörgewohnheiten bei den jungen Leuten, habe ich das jetzt gerade gesagt? haben sich, also ich gehöre ja dazu, ich bin erst 14, aber...
Genau, ihr müsst es ja wissen. Ja.
Genau, nein, die haben sich wahnsinnig geändert. Also die Songs sind viel kürzer, das Blues-Schema ist irgendwie eher öd geworden, obwohl es halt immer noch die Grundlage für alles ist. Und dann hast du aber so Bands wie ja, das ganze neue Zeugs halt, wo du so die brutalen Drops drin hast und dann passiert etwas und du musst irgendwie alle 20 Sekunden musst du das Interesse vom Hörer behalten, weil sonst hängen sie ab und so. Und das ist halt, das ist nicht mehr Motorhead. Motorhead ist ein verlässlicher Wert, also weißt du, so ein steady, sag jetzt mal, ein bisschen angestaubter Wert gewesen. Also ich werde überhaupt nicht despektierlich, aber ich glaube, das hat wahnsinnig viel damit zu tun. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn Motorhead gespielt haben, sind auch ein Haufen junge Leute dabei gewesen, die vermutlich durch ihre Eltern oder wie auch immer durch Kollegen mit dem in Berührung gekommen sind und gemerkt haben, was die Band für einen Stellenwert hat und ja, was die Band für einen Faktor hat, für einen Kultfaktor, was der Lemmy für eine Figur ist. Und der Lemmy ist der Godfather von allen, aber wirklich von allen Metalheads gewesen. Und von allen, die Rockmusik, Hardrock gelost haben. Der Lemmy ist der gemeinsame Nenner von allen. Und das ist das, was Motorhead letztendlich über so lange Zeit auch gerettet haben. Einfach der Charakter vom Lemmy und auch vom Motorhead. Wo man auch muss sagen, sie haben, also rein optisch sind sie ja jetzt nicht unbedingt wahnsinnig, weißt du, so.
Das tut einfach ja gerade literweise.
Ja, man soll ja nicht Bodyshaming betreiben. Mittlerweile ist das, also ist auch so. Der Humor von Motorhead in den 80er Jahren dürftest du heute gar nicht mehr bringen. Da kommst du, wirst gerade verhaftet. Aber eben, also, was sie optisch nicht hatten, haben sie mit Charme und Humor gemacht. Und da hat es ein paar Bands gegeben. Hey, AC/DC, der Bon Scott, hat Songs geschrieben, da lachst du dich kaputt. Also der hat auch brutal guten Humor gehabt. James Bond-Filme damals, die kannst du heute nicht mehr machen. Der Humor, den es damals gegeben hat, kannst du nicht mehr machen. Rose Tattoo, Lyrics, so geil, könntest du heute auch eigentlich nicht mehr bringen, oder? Und Motorhead sind eben auch so gewesen. Die haben einfach so edgy Humor gehabt und mit dem haben sie einfach den Charme produziert, wo man geil gefunden hat. Darum hat der Lemmy die ganze Weiber abgeschleppt. Wenn ich das jetzt einfach mal aus dieser Sicht sagen darf. Und es hat einen Haufen Faktoren dazu gegeben, dass Motorhead die Band gewesen sind, wo sie gewesen sind und warum dass sie Erfolg hatten. Das war nicht nur die Musik, sondern das ganze Gesamtpaket. Und das, glaube ich, hat sie über die Zeit gerettet. Nicht die Musik allein.
Amen. Ja.
Aber darf ich euch mal fragen, der Lemmy hat ja irgendwann einmal so eine Relevanz gekriegt. Auf einmal taucht er auf in deutschen Talkshows, er ist ein Feuilleton-Thema. Er ist einfach relevant, oder? Und es hat ja Haufen andere Leute gegeben, die man befragen könnte. Aber er war entweder einfach da für die Leute, erreichbar oder ist es wirklich die Person gewesen, die so spannend war? Ich würde sagen, ja, es ist die Person. Wieso? Weil es ist ein Wert, den er wie eingefroren hat und sein Wert, den er hat, der ist einfach immer gleich gewesen. Also ein fester Wert, oder? Und der ist ja nicht ein dummer Interviewpartner gewesen, sondern er war gut belesen gewesen, hat wirklich zu vielen Themen können auch gescheite Antworten und ja, die Fragen auch entsprechend können beantworten. Aber was ist denn eure Theorie? Wieso ist er die Person geworden? Habt ihr Theorien dazu?
Der Lemmy hat ein Profil gehabt. Und Leute mit Profil sind interessant. Und da kannst du kannst dir leisten, edgy zu sein. Also du kannst dir leisten, auch Meinungen oder Hobbys oder sonst etwas zu haben, wo jetzt vielleicht eher so ein bisschen sind, aber genau das macht es interessant. Er ist, wie du sagst, er ist intelligent gewesen, er hat einen Haufen zu sagen gehabt, er hat zu vielen Themen etwas zu sagen gehabt. Du hast ihn können zur Politik befragen und er hat etwas zu sagen gehabt. Er ist ein interessanter Gesprächspartner gewesen und er hat das Profil gehabt. Und das mit dem Profil, das ist etwas, das mittlerweile echt verloren gegangen ist. Es ist nicht mehr populär, ein Profil zu haben. Es ist populär, allen alles recht zu machen.
Also du hast es ja gerade gesagt, authentisch, oder? Ja. Also du hast beim Lemmy immer gewusst, was du kriegst.
Genau.
Und schlussendlich haben auch viele Leute wollen sein wie der Lemmy. Seien wir mal ehrlich. Einfach die Person, die einfach das gerade sagt, was vorne auf der Zunge ist und halt das Leben, oder? Ein bisschen wild, oder? Ein bisschen genau. Algen, ein bisschen Frauen, ein bisschen Drogen und irgendwie das allen noch erzählen. Aber gleichzeitig noch einen geraden Satz raus kommunizieren.
Alles es hat einfach nicht ein einziges Lemmy-Interview gegeben, das du musst fremdschämen. Also ich würde sagen, wir biegen langsam in die Schlussrunde ein, aber wir nehmen es trotzdem noch ganz kurz Wunder. Denkt ihr, es gibt gewisse Karriereentscheidungen bei Motorhead, wo falsch gewesen sind, wo hätte können machen, dass Motorhead ganz gross geworden wäre.
Ich weiss gar nicht, wie cool dass das gewesen wäre, wenn Motorhead ganz gross geworden wäre. Aha. Ich glaube, die haben eine Grösse erreicht, die absolut zu ihnen passt hat. Mit all diesen Wechseln, mit diesen Musikerwechseln, mit all diesen Geschichten, mit Wendy Williams, mit allem, was passiert ist. Vielleicht, du hast vorher angesprochen, Managerproblem. Vielleicht hat man dort Fehler gemacht. Aber ich habe das Gefühl, Motorhead hat etwas erreicht, das absolut zu dieser Band passt hat.
Hat der Lemmy eventuell nicht nach L.A. sollte ziehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, also der L.A.-Sonnenschein tut Motorhead nicht so gut. Das hat im Regen
müssen. Ist ihm die Sonne gewesen dort? Ja.
Also ich glaube, so gut, wie es ihm gegangen ist in dem L.A., in seiner Wohnung, in Gehdistanz, drei Rainbow. Minuten zum Rainbow, den er so geliebt hat. Irgendwann muss man ja sagen, hauptsächlich geht es ihm gut. Oder?
Genau.
Ich glaube, es hat schlechte Business-Entscheidungen gegeben, da bin ich überzeugt. Mhm. Das hat er auch selber gesagt. Also wie viele Bands von dieser Zeit haben sie ganz schlechte Verlagsverträge gehabt, ganz wenig verdient an den viel verkauften Alben. Aber also zum Glück sind sie nicht gross geworden, weil sonst wären sie gar nicht so cool, oder? Mhm. Und sie haben das Zeugs gar nicht gehabt für eine grosse Band. Zum Glück, oder? Mhm. Ja, darum ist es ja so geil, oder? Einfach, weil es hat immer noch so ein bisschen den Dreck an der Fußsohle, oder? Wo andere schon lange irgendwie alles poliert und glanzschön gereinigt worden ist. Zum Glück nicht, oder?
Absolut. Was sind für euch die kultigsten Lemmy-Momente, wenn ihr Lemmy so vor dem inneren Auge vorbeiziehen.
Also ich habe meinen, glaube ich, schon da habe ich vorhin schon gesagt. Es war übrigens 2005, Bang Your Head. Der Lemmy steht auf der Bühne und hat selber müssen lachen, weil er einfach gesagt hat, it's too fucking loud. Das kann sich eigentlich niemand vorstellen. Und auch am gleichen Tag, ich weiss noch, ich war dort als Gitarre-Tech vom Mike von Destruction. Backstage halt und dann sind Motorhead angekommen und ich habe die gesehen, wie sie reingelaufen sind und ich habe den Lemmy gesehen. Wir haben uns kurz angeschaut, er hat mich gesehen, ich habe ihn angeschaut, wir haben uns rasch zugelächelt, so eine brief second, aber ich bin dann einfach, ich kann nicht wollen zu ihm angehen. Das ist für mich irgendwie so nicht, ich kann das nicht wollen. Ich kann nicht mal unbedingt erklären, warum nicht, weil ich habe ja gewusst, er ist eigentlich... Er ist ein netter Mensch und so und alles gut. Aber ich kann nicht sagen, was mich genau gestoppt hat davon. Vielleicht war es wirklich der Effekt gewesen, «I don't want to burst the bubble». Und ich bereue es aber auch nicht. Also ich bereue es nicht, dass ich nicht zu ihm gegangen bin und die Hand geschüttelt habe und können wir ein Foto machen. Mir hat das einfach gelangt. Wir haben uns ganz kurz angeschaut dort und kurz angelächelt und basta. Das für mich ist das gut gewesen, so.
Ja, für mich hat es einige Momente gegeben, so zwischen 1981 und 2015. Das ist, der erste habe ich schon erwähnt, das ist eben das allererste Mal Motorhead live gesehen in der Eulachhalle 1981. Und dann ist schon vier Jahre später, kommt auch ganz ein grosser Moment, 10 Jahre Motorhead im Hammersmith in London. Und ich bin mit einem Kollegen dort, mit einem Gille, meinen alten Heavy-Kumpel, laufen wir durch die Straße und sehen am Laternenposten sehen wir einen Motorhead-Kleber und gehen da schauen, was da drauf steht. Und dann steht dort 10 Jahre Jubiläum, Konzert, Hammersmith, morgen. Und ich sagte, da müssen wir ran, unbedingt. Wir sind dort ran, haben irgendwie für ein paar Dollar mehr als der normale Preis gekostet hat, haben wir ein Ticket bekommen, also 2 Tickets für uns. Und sind dort rein und dann ist das einfach ein Geburtstagsfeier mit dem Phil Lynott, mit Wendy Williams, mit ehemaligen Motorhead-Mitgliedern. Einfach das Vollprogramm, das erste Mal in dem legendären Hammersmith. Wir haben eigentlich Motorhead, wildes Publikum. Überhaupt, dann kommst du da hin, die stehen alle in einer Kolonne, stehen das berühmte Queuing, haben wir das auch gerade kennengelernt. Und heisst von den ersten Mal, als ich überhaupt in London war und dann erlebst du das. Das ist so grandios gsi und ja, würde ich nie vergessen. Wendy Williams, wo aus der Geburtstagstorte hüpft und so Geschichten, wirklich unglaublich. Und dann 2001, 2002 habe ich dann erste Interviews gehabt mit Motorhead. Also kurze Interviews, es waren so Fernsehgeschichten gewesen. Wir waren am Festival gewesen, das erste am Gurten. Die Plattenfirma hat einfach gewusst, ich bin total Motorhead-Fan und hat dann ganz kurzfristig ein Interview abgemacht und ich habe schon gesehen, wo die Band gekommen ist. Die haben jetzt das nicht unbedingt noch aufs Auge gedrückt bekommen. Und der Lemmy, der hat irgendwie, der ist gar nicht interessiert gewesen. Der Phil, der hat irgendwie rumgeblödelt. Und der Mickey D, das ist der Einzige, der sich Mühe gegeben hat, zu mir ein paar Antworten zu geben. Aber dann ein Jahr später hat die Plattenfirma rechtzeitig angekündigt, würde gerne ein Interview für den Danny Beck haben, für seine Sendung Weekend Music oder Music Night oder wie sie da heißen. Und dann ist er wieder umgekehrt, der Händchen. Dann haben sie uns in die Garderobe geführt, in so einen Container. Sind dort angeguckt, bevor Sinti losgegangen ist, schnell der Tourmanager noch Jack Daniels Flaschen ins Bild gestellt. Und dann hat er da wirklich irgendwie Rede und Antwort gestanden. Das war nicht lang gewesen, aber es sind irgendwie, du hast gemerkt, irgendwie, er ist dabei, er ist bei der Sache. Und es ist mega cool gewesen. Aber ja, ich habe dann irgendwie 2007 auch ganz speziellen Moment mit Motorhead. Motorhead spielt am Sweden Rock. Sie haben irgendwie dort, so alle 2 Jahre, haben die irgendwie am Sweden Rock gespielt mit dem Bomber. Der Bomber ist dort dann über die Bühne gegangen und auch das war wieder so ein wunderbares Déjà-vu. Und der Fast Eddie war am gleichen Festival mit Fastway. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo Motorhead auf der Bühne sind und der Lemmy bittet Fast Eddie auf die Bühne. Und ich habe gerade wieder Tränen drauf. Es ist so.
Oh.
Wirklich so ein grossartiger Moment, du stehst dort und siehst dich wieder, wie bei deinem allerersten Konzert auf der Bühne steht. Das ist so Wahnsinn. Ja, und dann 7 Jahre später eine witzige Eishalle nach dem Aussetzer vom Lemmy, wo er die Zwangspause hatte und dann wieder zurückgekommen und dann voll auf dem Gesundheitstrip. Kein Jackie Cola, sondern nur noch
Vodka Orange.
Ah, ja, das ist
ganz neu.
Dann, aber du hast gemerkt, wie schwach, wie angeschlagen das er ist. Irgendwie der Phil hat alle Ansagen gemacht und er hat irgendwie nur das Nötige. Sie haben Songs halb im Tempo gespielt und seine Stimme ist irgendwie schwach gewesen, aber es ist einfach cool gewesen, dass er wieder da ist. Es war einfach schön gewesen, den Lemmy wieder auf der Bühne zu sehen und ich bin froh, dass ich das dann noch toppen konnte, ein Jahr später, auf der letzten Tour 2015. Da hat sie ja in Basel gespielt. Also sie hat dann 2016 eigentlich in Basel gespielt, glaube ich, Anfang 2016. Ende 2015 ist die Tour aber schon losgegangen. Und ich habe ein Billett gekauft für München. Und das war die 40th Anniversary Tour im November 2015 mit Motorhead, Saxon und Girls Cool. Und da hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. So am Anfang habe ich Motorhead mit Girls Cool kennengelernt. Und auf dieser Tour spielen sie nochmal mit Girls Cool im Vorprogramm. Das ist ein grossartiges Package. Und der Lemmy war eigentlich wirklich wieder recht gut drauf gewesen. Sie haben geliefert, alle drei Bands haben geliefert. Es war für mich so ein, ja, ein perfekter Abschluss gewesen, ohne dass ich es gewusst habe. Das war der letzte Lemmy-Moment gewesen dann. Wobei, nein, der Todestag vom Lemmy. Mhm. Am 28.12., also eigentlich am 29.12., bin ich am Morgen verwacht. Ich habe lange geschlafen dort, habe nicht mehr arbeiten, habe irgendwie mein Facebook geschaut und dann geht es los. Rest in Peace, Lemmy. Lemmy ist gestorben, Lemmy da, Lemmy dort. Und ich so, Scheiße, was ist jetzt passiert? Und ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe einen längeren Text geschrieben zum Lemmy, was ich empfinde für den Lemmy oder was er für mich bedeutet hat. Und da hat er Poster auf Facebook und dann kommentiert eine Kollegin, kommentiert, wo gab man heute auf den Lemmy anstoßen? Im Ebrietas, eine Rockbar in Zürich, oder im Kaktus, eine andere Rockbar in Zürich. Und ich habe mir gesagt, ich will nicht einfach auf den Lemmy anstoßen. Ich will den Lemmy feiern, ich will ihn so richtig feiern. Und habe dann einem Chef vom Kaktus angerufen, den ich regelmäßig aufgelegt habe, und habe gesagt, du, der Lemmy ist gestorben, ist es okay, wenn ich heute Abend einfach, es war glaube ich ein Dienstag oder ein Mittwoch, wenn ich heute Abend einfach Lemmy auflege. Motorhead vor allem, ein bisschen Hawkwind, ein bisschen Headcat, was auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, unbedingt. Und ich habe gesagt, ich weiss nicht, ich habe mal drei Leute bis jetzt gesagt, wo ich weiss, dass es kommen, vielleicht kommen da mehr, keine Ahnung, aber dann hat er gesagt, ja, mach. Ich habe irgendwann, gegen den Abend, habe ich irgendwie einen Post gemacht im Facebook, ich habe noch mehr Leute irgendwie angeschrieben, ich habe einen Post gemacht, ein Event, Long Live Lemmy, im Gedenken an Lemmy Kilmister. Und die Party hat etwa drei Stunden später stattgefunden. Ich bin dann irgendwie eine Stunde vorher bin ich dort im Lokal und da hat schon ganz viele Leute. Und die sagen, ach, unter DJ endlich. Und dann habe ich natürlich gerade mein Zeug installiert, gerade angefangen. Und dann haben wir einfach fünf Stunden lang mindestens haben wir den Lemmy gefeiert. Und irgendwann Morgen um eins, weil es unter der Woche war, hat er dann um eins irgendwann zugemacht. Der Laden war pumpenvoll. Die Leute haben Lemmys gesoffen, Jackie Cola, Bier, was auch immer. Es war einfach eine riesen Party, ein riesen Fest für den Lemmy. Und seither mache ich eigentlich jedes Jahr, am 28. Dezember mache ich eine Lemmy-Party, das Long Live Lemmy habe ich weitergezogen in verschiedenen Lokalen. Also das Mal am 28. Dezember ist zum dritten Mal in der Safari-Bar in Zürich.
Ich glaube, es weiss jeder, wo er war, wo die Nachricht gekommen ist, dass der Lemmy gestorben ist.
Es ist tatsächlich so ein 9-11-Moment, finde ich auch. Also Elvis, Lemmy, Ozzy,
Lady Diana,
David Bowie. Auf einmal ist jemand weg, der dich immer begleitet hat und der immer muss da sein in deiner Wahrnehmung. Der darf nicht weggehen, oder? Und als er gestorben ist, da sind wir eben alle, glaube ich, ein bisschen mitgestorben. Und dann eigentlich überlegst, wieso? Ich habe die Person nicht einmal kennt, aber die ist einfach wichtig im Leben. Und schaff das mal als Mensch. Ja,
also ich würde trotzdem, dass ja eigentlich ein super Abschluss jetzt war. Trotzdem noch eine allerletzte Schlussrunde machen und von euch einfach die drei absoluten Lieblingsalben hören. Und also nicht hören, sondern welche aus dem Sinn.
Die hören wir jetzt am Stück.
Genau, ja. Yeah. Das machen wir eben am 28. Dezember bei dir in der Safari-Bahn. Und Songs, die drei absoluten Lieblingssongs. Weil da nimmt es mich wunder, was da bei euch rauskommt. Inga, möchtest du den Anfang machen?
Meine drei Lieblingssongs. Ich beschränke mich auf die Songs, nicht auf die Alben. Auf jeden Fall Motorhead vom ersten. Dann unbedingt Rock'n'Roll, weil inhaltlich. Und wer das Wunder nimmt, warum, der soll den Song hören und Lyrics dazu lesen. Und als dritte, wie gesagt, also nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber ich glaube, als letzte Nennung würde ich Orgasmatron wählen. einfach wegen dem Gewicht. So. Dani?
Ja, dann komme ich zu meinen drei Songfavoriten. Eben, es gibt natürlich tonnenweise Hammer-Songs von Motorhead, aber ich habe jetzt irgendwie drei rausgepickt, weiß auch nicht genau warum. Also mal bei meinen weiss ich es auf jeden Fall. Ace of Spades, muss man gar nicht viel dazu sagen, das war einfach die Initialzündung gewesen. Das ist einfach, als ich das erste Mal gehört habe, dann hat es mich gepackt. Und das war wirklich einfach so ein Startschuss gewesen, wo einfach wie ein Blitz eingefahren ist. Also das ist sicher das Nummer eins bei mir. Und das zwei haben wir nicht direkt den Motorhead-Song, sondern eben das Please Don't Touch. Das Head Girl, Motorhead und Girls Cool. Das haben wir schon genau besprochen. Das ist auch so ein Song, wo ich einfach irgendwie so, wo man von Anfang an eingefahren ist und wo ich auch immer gerne als DJ immer wieder spiele. Und der dritte, das ist ein neuer Born to Raise Hell. Der hat der Lemmy eigentlich für eine deutsche Band geschrieben, für das Kiwus Siskin. Und die haben den auch aufgenommen, aber sie haben keinen Deal gehabt und dann ist der Song nicht veröffentlicht worden. Und der ist dann 93 auf dem Album Bastards ist als erstes Mal rausgekommen. Und das ist einfach so einer von diesen Songs, ein typischer Motorhead-Song, so einfach knackig, intensiv, richtig geil. Und Lemmy, Phil, Würzel, Mickey D., grossartig geliefert und haben es dann irgendwie 92 im Soundtrack zu Hellraiser ist dann der wieder auftaucht, aber nur im Abspann, Hellraiser 3 ist der Song nur im Abspann zu hören gewesen. Und dann hat es dann aber doch noch auf den Soundtrack geschafft, nämlich zum Film Airheads im 94 und zwar eine Version zusammen mit dem Ice-T und dem Whitfield Crane von Ugly Kid Joe. Und bei der Albe, ich weiß gar nicht, ob ich viel dazu muss sagen, ich habe einfach so die Reihenfolge Ace of Spades, top. Und das zweite Album, Overkill, auch irgendwie All Killers, No Fillers. Zwei ganz grosse Alben, 1979 und 1980. Und dann als Krönung noch die Live-Version No Sleep Till Hammersmith. Das ist Nummer 3 bei mir, wo einfach noch irgendwie von jedem Album, wo bis dahin rausgekommen ist, irgendwie das Beste draufgepackt worden ist und die geilen Live-Versionen gespielt worden.
Bei Emily Stand heute, würde ich sagen. Es gibt einen Song, der immer wieder dabei ist, das ist Damage Case. Dann können sie wechseln. Also Love Me Like a Reptile hat so eine Magie. Und dann wäre noch so ein Rennen zwischen The Chase is Better Than the Course oder
Catch,
Entschuldigung. Oder Ace of Spades halt einfach, weil es gibt Songs, die einfach nicht langweilig werden.
Und hey, We Are The Road Crew.
Auch super geil.
Unbedingt.
Super geil,
ja. Unbedingt.
Wie geil ist das, ein Song, wo ein Tribut an deine
hey,
Road Crew Songs macht?
Das Beste.
Ja, ja, ja. Eben, es ist ja extrem schwierig und es wird wahrscheinlich auch wieder wechseln bei mir mit drei Songs. Drei Platten ist einfach, aber drei Songs finde ich sehr schwierig. Aber ich muss Overkill nennen als Song, ja, weil den habe ich einfach geliebt und liebe ihn immer noch und finde einfach, ja, finde alles perfekt an diesem Song, ja. Also grandios für mich. Ich habe immer so, den Hammer habe ich immer, ich weiß nicht, das ist so ein Kumpelsong von früher, wo wir noch doof und klein waren. Wir haben den Song geliebt, den Hammer. Irgendwie der Titel schon, oder es ist nicht so. In der Faszination vom 12-Jährigen ist natürlich das Wahnsinn. Den Hammer, ja. Und ich finde den Song aber wirklich toll und ich mag ihn jetzt noch sehr. Und ja, von den Neueren, sie haben so einen B-Seiten-Song gehabt von der Ida Rich, Maxi, und der heisst «Just Because You Got The Power». Und der gefällt mir eben auch sehr. Und da haben sie auch irgendwie selber gemerkt, dass er gut ist, weil sie haben auf einmal wieder ausgraben und anfangen live spielen gegen, gegen einen Schluss wohl zu. Und der ist einfach wirklich sau stark. Und der ist ein bisschen, nicht gerade untypisch, aber ein bisschen ruhiger. Und eigentlich wünsche ich mir abends ja fast, dass es noch mehr von diesen Songs auch noch gibt. Das gibt es ja schon, aber dort ist es einfach speziell gut gelungen, der Song.
Aber es ist cool, dass du die B-Seiten erwähnst, weil ich irgendwie auch alle die Singles dann irgendwann kaufe. Yeah. So Too Late, Too Late, ja, oder Too Late, Over ja. The Top oder so. Es sind wirklich immer coole B-Seiten. Yeah.
So, Fran. Genau. Und jetzt sind wir alle so gespannt auf deine drei Lieblingssongs und auf deine drei Lieblingsalben.
Ja, also eigentlich auch eine wahnsinnig langweilige Auswahl, weil Ace of Spades muss einfach in die drei Songlisten rein. Es führt nichts daran vorbei. Das ist die Motorhead-Hymne, wo ich auch jedes Mal einfach voll am Start bin, wenn ich sie höre. Irgendwie, es geht einfach nicht. Das ist sozusagen einfach der Ruf, der Call. Und dann ja, muss bei mir halt ein Robo-Song drauf. Und das war auch eine Single-Auskopplung. Ich finde «Shine» finde ich ein absoluter Hammer-Song von «Another Perfect Day». Und dann nachher vielleicht auch so ein bisschen als Shoutout für «Filthy», die Live-Version von «The Hammer», wo der Lemmy legendär angekündigt hat. «This one is dedicated to little Philby. It's called The Hammer!» Einfach Wahnsinn. Ich meine, die Ansagen dort mit dem Roadie, der die Animal Cry geht, machen und so weiter. Also das waren meine drei Songs. Und dann Alben, ja, yeah, also unschwer zu erraten, dass natürlich «Another Perfect Day» dabei ist. Kann ich einfach allen nochmal ans Herz legen. Und dann «Ace of Spades» auf jeden Fall. Und dann weiß ich nicht, ob das zählt. Wir haben die Frage schon bei der Cheap Trick Folge, ob man darf «No Sleep Till Hammersmith» reinnehmen. Aber du hast es, glaube ich, auch gemacht. Ja. Nehmen wir mal rein. Also die drei würde ich auf die Insel nehmen und schweren Herzens die vorher und ein paar wenige nachher daheim lassen. Ich glaube, wir kommen ans Ende, oder? Wir haben es, glaube ich, tatsächlich geschafft. Und haben auch irgendwie für das grosse Thema und das Thema, das ja für die Musik einfach, das kann man einfach nicht leugnen, wie unglaublich essentiell das Thema ist, haben wir, glaube ich, relativ anständigen Tribut gezahlt. He? Also für mich ein paar absolute Hühnerhut-Statements von euch. Und auch von euch zwei Gästen, die den Weg hierher gefunden haben. Und ich mich extrem bedanken, dass ihr den Weg gemacht habt. Und irgendwie ist es ja auch eindeutig, dass das eine Herzensangelegenheit von euch auch ist. Sonst hättet ihr das nicht gemacht an so einem stinknormalen Donnerstag. Also ganz herzlichen Dank und auf jeden Fall auch anytime wieder willkommen für weitere Herzensangelegenheiten. Von denen es ja Gott sei Dank in dieser Musik nicht zu wenig gibt. Kommt gut heim und euch allen da draußen danke ein weiteres Mal fürs Zuhören und bleibt fit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.